Ja, ich sage einfach mal erst allgemein guten Morgen und freue mich, dass wir hier als Gemeinde zusammen sein können, um über dieses interessante Thema Pfingsten nochmal neu vielleicht nachzudenken. Ich finde es immer ganz interessant, dass wir zelebrieren die Geburt Jesu als Kind, als Krippe in diesem Stall. Daraus ist Weihnachten geworden. Wir feiern Ostern und das bedeutet uns als Kirchen oder Gemeinden doch sehr viel, dass der Jesus oder dieser Jesus, der auf dieser Erde Menschen gedient hat, zu Unrecht verurteilt, gedemütigt, geschlagen, misshandelt worden ist und mit seinem Leben bezahlt hat für uns. Aber wir freuen uns auch natürlich an dieser zweiten Seite dieser Geschichte, dass es dabei nicht geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist, zur Rechten Gottes sitzt und heute wir so einen festen Glauben an ihn haben können. Volker hat letzte Woche sich sehr bemüht, ich habe ich ihm auch gesagt, und ich fand es wirklich sehr schön, uns Christi Himmelfahrt nochmal vorzustellen, in Verbindung mit dem Auftrag, den Folgen daraus und die Umsetzung. Aber was ist Pfingsten? Was ist Pfingsten? Gut, der Ausdruck ist vielleicht sehr leicht zu erklären. Er kommt aus dem Griechischen, heißt Pentakoste und meint den 50. Tag nach dem Osterfest. Grundlage ist der Bericht aus Apostelgeschichte 2, den viele von uns ja kennen und auch schon oft gelesen oder in einer Predigt verarbeitet gehört haben. Nachdem an diesem Tag die Verheißung Jesu an seine Jünger sich erfüllt, dass sie mit Heiligem Geist erfüllt werden zur Bezeugung seines Namens unter den Völkern. Aber was hat das ganz praktisch und selbst mit uns selbst oder mit meinem persönlichen Leben zu tun? Für mich ist es sehr selbstverständlich, als Christ glaube ich an Gott als Vater und an den allmächtigen Schöpfer. Jesus Christus, sein Sohn, ist für den christlichen Glauben von ebenso großer Bedeutung. Immerhin verdanke ich seinem Sterben am Kreuz und meine Errettung von Schuld und Sünde und meine wiedergewonnene Beziehung zu Gott. Doch gemäß dem apostolischen Glaubensbekenntnis fehlt noch jemand. Gott, Heiliger Geist. Ein Christ glaubt in der Regel an einen Gott, der sich dem Menschen in drei Formen offenbart, eben in der sogenannten Dreieinigkeit. Welche Bedeutung Vater und Sohn für den Menschen haben, ist meist klar. Die Aufgabe des Heiligen Geistes allerdings ist auch für manche Christen schwammig. Die Frage nach dem Heiligen Geist ist eine zentrale Frage unseres Christseins überhaupt, aber nicht jeder von uns kann viel mit dem Heiligen Geist anfangen. Doch glaube ich fest, dass jedes Stück geistlichen Lebens in uns eine Wirkung dieses Heiligen Geistes ist. Deshalb ist es sehr gut und sehr wichtig, mit ihm vertraut zu sein. Denn genau hier entscheidet sich, ob unser Glaube im Wesentlichen aus Gesetzerfüllung und Weltanschauung besteht oder ob er eine lebendige Beziehung umfasst. Mit Weltanschauung meine ich, dass wir an Gott glauben, dass wir ihn für möglich halten. Mit Gesetzeserfüllung meine ich, dass wir wissen, was wir zu tun oder auch zu lassen haben. Wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten, lebten und glaubten wir aus eigener Kraft. Das ist aber nicht so gedacht und wäre auch sehr, sehr anstrengend. Mit dem Heiligen Geist aber wird unser Glaube lebendig, leicht, schön, denn dann leben wir mit seiner Kraft in uns. Wir haben von uns aus nämlich nicht die Kraft, die Werke Jesus zu tun. Auch das Einhalten seiner Gebote ist schwer, wenn wir den Geist nicht hätten. Und der Begriff Geist in den Ursprachen Hebräisch, Griechisch, ich kann weder das eine noch das andere, ich habe es nur mehr nachgeguckt. Dafür gibt es ja Wikipedia, Internet und all solche Geschichten. Heißt, bedeutet eigentlich Luft in Bewegung, Atemstoß, Wind. Es geht also bei dem Heiligen Geist in der Bibel um Dynamik, um Bewegung, nicht um etwas Intellektuelles. In der Pfingstgeschichte wird der Geist als Feuer, Brausen, Sturm beschrieben. Er passt von daher biblisch eher ins Stadion. Wir haben vor ein paar Wochen hier mal Bilder gezeigt vom Strongman. Dynamik. Da war richtig was los. Da folgen 13.000 Menschen diesem wahnsinnigen Ziel, über 20 Hindernisse und 12 Kilometer Distanz irgendwo ans Ziel zu kommen. Also da ist Dynamik. Da ist, wo Bewegung ist. Nicht wie eine Bibliothek, in der jeder sein Buch liest und es irgendwie ein bisschen langweilig zu sein scheint. Wer nun ist denn dann der Heilige Geist? Gott als Vater, Gott als Sohn, das ist vielen von uns geläufig. Beim Heiligen Geist sieht es oft anders aus. Wer genau ist denn nun die dritte Person der Dreieinigkeit? Ist er überhaupt eine Person? Ich sage eindeutig ja, er ist eine Person. Zwar wird uns der Heilige Geist vorgestellt als Wind, Brausen, Feuer. Und sehen wir an vielen Stellen des Neuen Testamentes, dass es sich doch um eine Person handelt. Und jetzt bitte mal die erste Folie. Nämlich, es ist sehr interessant, wenn man mal ein bisschen recherchiert, wenn von dem Heiligen Geist gesprochen wird, dann wird es sehr deutlich, dass es sich um eine Person handeln muss. Denn er kann lehren und erinnern. Er kann belogen werden. Er kann Gefühle zeigen. Gunther sagte das in seiner Eingangsstatement schon. Er kann seufzen. Er ist innerlich bewegt mit menschlichen Geschichten. Er kann beleidigt oder betrübt werden. Er kann sprechen. Wir finden das in diesen Sendschreiben, in der Offenbarung, wo es heißt, höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und ich habe mal darunter einfach nur geschrieben, einen Wind oder ein Feuer kann man nicht betrügen. Und auch nicht beleidigen. Wir können eher durch das Feuer beleidigt werden, weil es uns in den Augen brennt oder wir uns verbrannt haben. Also es ist eindeutig eine Person. Wenn man sich heute so in der, und jetzt komme ich so ein bisschen, das andere war jetzt vielleicht so ein bisschen für euch ein theoretischer Einstieg, aber es wird gleich noch sehr praktisch. Wenn man sich heute so in der evangelikalen Welt umsieht, entsteht, und ich sage bewusst bei mir im Punkto Heiligen Geistes, oft der Eindruck von zwei Extremen. Wenn man sich heute, die einen sind hin und weg von großen Erlebnissen gewirkt durch den Heiligen Geist. Ich sage einfach mal als Beispiel so spontane Heilungen und solche Sachen. Die anderen sind eher skeptisch und wissen nicht so, viel mit dem Heiligen Geist anzufangen. So wie ich zuvor schon gesagt habe, es fühlt sich alles so ein bisschen schwammig, nicht so wirklich greifbar an. Ich möchte weder über das eine noch das andere den Stab brechen. Ich finde es faszinierend, wenn ich von solchen großen Geist-Gottes-Geschichten höre. Und ich bin mir absolut sicher, dass sie heute noch unter uns geschehen können. 1. Korinther 12, Vers 9 und 10, ich kann euch das mal eben vorlesen, beweist eindeutig, dass es das gibt. Dem Dritten im gleichen Geist gibt er Glaubenskraft, einem ein anderen, immer in dem Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen zum Beispiel. Also da wird so einige, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetische Reden, einem anderen die Fähigkeit, Geister zu unterscheiden und so weiter. Wir kommen auf den Abschnitt noch. Also das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber was mir ganz wichtig ist, auch für heute Morgen, ich möchte dieses Wirken des Heiligen Geistes nicht ausschließlich auf diese großen Taten beschränken. Sondern mir ist es ganz wichtig, denen Mut zu machen, denen der Heilige Geist vielleicht nicht wirklich greifbar, spürbar im christlichen Alltagsleben erscheint. Deshalb möchte ich euch in zwei Situationen mit hineinnehmen, wo ich glaube, dass jeder Christ die Chance hat, ganz bewusst den Heiligen Geist zu spüren und ihn für sich in Anspruch zu nehmen. Ich hatte vor einiger Zeit eine Unterhaltung mit einem mir sehr vertrauten, guten Freund, schon lange Christ, schon lange bekannt mit den Lehren der Bibel. Und wir kamen so bei einem guten Gläschen Wein so ins Gespräch und irgendwie sagte er zu mir, es ist doch erstaunlich, dass man so lange schon Christus folgt, so viel weiß, wie es eigentlich geht und doch geht manchmal nichts. Und doch geht manchmal alles schief. Und doch falle ich in alte Gewohnheiten. Doch falle ich wieder in Sünde. Doch falle ich wieder in Strukturen, von denen ich doch eigentlich weiß, dass sie nicht unbedingt das sind, was Jesus von mir will hier. Und wir guckten uns an. Und ich sagte, danke für dein ehrliches Statement. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, wenn ich über mein Leben gesprochen hätte. Und irgendwie hat mich das nochmal mitgenommen. Und dann kam der Gedanke zu dieser Predigt und irgendwie ist mir klar geworden, dass wir diesen Konflikt, wenn wir ehrlich sind, doch alle kennen. Oder gibt es jemanden, der davon ausgeschlossen ist? Braucht sich nicht zu melden, gibt es nämlich nicht. Ich glaube sogar, dass es wichtig ist, dass wir diesen kennen. Diese Tatsache, dass das, was wir eigentlich tun möchten, doch manchmal nicht tun und das, was wir nicht tun sollten, aber trotzdem tun. Wir sind übrigens in guter Gesellschaft. Paulus schreibt, der wird ja immer ganz gerne so ganz oben angesiedelt, so in Disziplin und Nachfolge, aber er schreibt auch von diesem Problem. Er nennt das in Römer 7, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich eigentlich verabscheue. Ich möchte euch in eine kleine Geschichte mit reinnehmen, die ich vor langer Zeit mal gehört habe und möchte versuchen, mit dieser Geschichte etwas zu veranschaulichen. Und ich bin selber ein bisschen nervös, ob mir das gelingt. Aber wir haben ja den Heiligen Geist und ich hoffe, dass sein Wirken das möglich macht, dass wir die Geschichte verstehen. Vielleicht kannst du jetzt mal bitte die nächste Folie mal zeigen. Ich werde euch eine Geschichte erzählen von einem Schiff. Und von einem alten Kapitän und von einem neuen Kapitän, von einem Vertrag und von einem Notar. Und ich habe überlegt, ob ich die Folie jetzt schon oder später, aber ich glaube, wenn ich euch die Geschichte erzähle, ist es besser, ihr habt die Folie jetzt schon. Weil mir ist es wichtig, dass ihr die Geschichte so mal wahrnehmt. Das Schiff, wovon die Rede ist, das sind wir. Alle von uns fahren mit unserem Lebensschiff durchs Leben. Der alte Kapitän ist unser Leben, bevor wir Christ wurden. Der neue Kapitän sind wir als Christ. Der Notar, der in der Geschichte vorkommt, ist der Heilige Geist. Und der Vertrag, von dem die Rede sein wird, ist Gottes Wort. Die Geschichte lautet folgendes. Ein alter Kapitän, der viele Jahre Kurs und Ziel seines Schiffes bestimmt hat, entscheidet sich, dieses Schiff an einen neuen Kapitän zu verkaufen. Die einzige Bedingung, die er stellt, ist, dass er bis ans Lebensende auf diesem Schiff verbleiben darf in einer für ihn vorgesehenen Kajüte. Das ist seine einzige Bedingung. Ohne jeglichen Bestimmungsrecht. Einfach nur anwesend in dieser ihm zugeteilten Kajüte. Die beiden gehen zum Notar. Dieser setzt einen Vertrag auf, in dem alles genau geregelt und notariell beurkundet wird. Bitte die nächste Folie. Oh, da habe ich jetzt. Ja, da habe ich. Also bitte das einfach nur mal als Bild wahrnehmen. Das ist die alte Natur, das ist der alte Kapitän. Und man könnte ihm doch wirklich abnehmen, dass dem eigentlich nichts umwerfen kann. Der ist doch wirklich, der weiß, wie ein Schiff geführt wird. Ne? Okay, dann habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Bitte die nächste Folie. Das ist der neue Kapitän. Der neue Kapitän ist ganz stolz. Kann man so richtig sehen. Der steht da an Bord und erzählt jetzt seiner ersten Besatzung, wie es geht, wie es zu funktionieren hat, was sie alles vorhaben mit dem Schiff und welche Weltreisen sie damit starten werden und. Und der neue Kapitän, und sicher, denn alles ist ja geregelt. Es ist notariell beurkundet. Er ist der neue Eigner oder Eigentümer des Schiffes. Und er ist der Chef auf der Kommandobrücke. Eine Zeit lang geht das gut mit den beiden. Dann kommen die ersten schwierigen Situationen auf See. Der neue Kapitän wird unsicher. Das merkt natürlich der Alte sofort und versucht das für sich direkt zu nutzen. Er ruft gleich aus seiner Kajüte: Weißt du, früher hätte ich in einer solchen Situation so oder so gehandelt. Du siehst ja, ich bin alt, ich bin erfahren, ich weiß, wie das Schiff funktioniert. Bitte hör doch auf mich. Der neue Kapitän sagt: Jo, eben früher. Aber du bist nicht mehr der Chef auf diesem Schiff und auch nicht auf der Kommandobrücke, sondern ich. Aber die Zeiten werden rauer und der neue Kapitän immer unsicherer. Was passiert nun? Immer häufiger lässt er nun den Alten wieder bestimmen. Der wiederum lässt sich natürlich nicht zweimal bitten, sondern übernimmt gerne und immer öfter wieder Regie. Zeig mal bitte die nächste Folie. Und auf einmal wird aus diesem ganz stolzen, jungen Kapitän, der so zielorientiert auf Reise gegangen ist, auf einmal wieder dieser kleine Junge, unsicher an diesem Steuerrad. Und der Alte steht daneben und hat alles im Griff. Kann jederzeit eingreifen. Und zu guter Letzt sagt der Alte noch: Lass mich wieder aus meiner Kajüte und dann zeig ich dir, wie es geht auf der Kommandobrücke. Denn ich kenne das Schiff ja viel, viel länger und besser als du. Der junge Kapitän ist über diese Situation total unglücklich und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Jetzt bitte die nächste Folie. Und eines Tages an Land trifft er auf den Notar. Und er fragt ihn: Hör mal, Junge, wie geht es dir und deinem Schiff? Läuft alles zu deiner Zufriedenheit? Ist alles so, wie wir das schön hier vereinbart haben? Alles gut? Nein, sagt der junge Kapitän. Wissen Sie, irgendwie ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Was ist passiert? Fragt der Notar. Ach, wissen Sie, ich bin so euphorisch gestartet, aber dann kamen die ersten Probleme und Gefahren auf See und ich wusste nicht so richtig, was ich tun sollte. Ja, und dann ist es passiert, was passieren musste. Der Alte hat sich gemeldet. Erst wollte er nur gute Ratschläge geben, aber dann immer mehr und mehr wollte er bestimmen und schlussendlich Regie übernehmen. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Der Notar guckt ihn mitfühlend und verständnisvoll an und sagt ihm: Ich möchte dir, wenn du es auch willst, gerne helfen. Ich würde gerne nochmal mit dir den Vertrag lesen, den wir damals aufgesetzt haben. Und der eigentlich alles mit dir, dem Alten und dem Schiff regelt. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, worum es mir geht. In dieser Geschichte wird eben genau dieses Spannungsfeld, was jeder von uns kennt, deutlich. Dieses einerseits in diesem Guten, in diesem Neuen zu leben und andererseits immer wieder übermannt zu werden von dem Alten, von dem, was eigentlich Vergangenheit ist, von dem, was eigentlich beendet ist. Und das passiert eben. Und jetzt ist doch die große Frage: Was sagt ihm denn der Notar? Was macht er denn mit ihm? Und ich habe das jetzt mal so für uns übersetzt. Ich glaube, als erstes wird er ihm gesagt haben: Junge, es ist beurkundet, du bist der neue Eigner dieses Schiffes. Daran kann und wird sich nichts ändern. Wenn man das in einer Bibelstelle ausdrückt, sagt Römer 8, Vers 1, sagt Paulus: Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christo Jesu sind. Das ist ein Statement. Das ist eine klare Aussage. Unverrückbar. Weiter wird er ihm aber vielleicht auch darauf hingewiesen haben und sagen: Ja, Junge, du musst doch praktisch leben, was in dem Vertrag steht. Und dann wird er ihm vielleicht so einige Passagen, so stelle ich mir das vor, aus diesem Vertrag vorgelesen haben. Eine könnte sein, Kolosser 3, Vers 9 und 10. Ausziehen den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und anziehen den neuen, von Gott geschaffenen Menschen. Ihn da auch nochmal hinzulenken, ihm zu sagen: Hör mal, das eine ist unabdingbar, das kann dir nicht mehr genommen werden. Aber trotzdem muss ich dir sagen, der Vertrag sagt auch, wie du dich verhalten sollst auf dem Schiff und wie du auch mit dem Alten umgehen musst. Epheser 4, Vers 22 könnte auch so eine Aussage sein, die in diesem Vertrag stand. Nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr es bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach dem Bilde Gottes oder nach dem Bild Gottes erschaffen ist. Und ich sage dir das alles, weil ich dein Anwalt, dein Sachwalter, dein Tröster bin. Er ist der Sachwalter und Fürsprecher, der uns lehren und erinnern will, in dem zu bleiben, was unsere Bestimmung ist. Das ist, glaube ich, eine ganz praktische Wirkung des Heiligen Geistes, uns da drin zu helfen. Einerseits uns sicher zu machen auf dieser Ebene, auf der wir stehen, nämlich es ist keine Verdammnis mehr für die, die einmal in Christo Jesus sind. Und das Zweite ist, uns darauf hinzuweisen, Junge, aber mit mir und mit der Kraft und mit den Regeln des Vertrages kannst du auch so leben. Du schaffst das und ich will dir dabei helfen. Er ist unser Sachwalter, Fürsprecher, der uns lehren und erinnern will, in dem zu bleiben, was unsere Bestimmung ist. Und Johannes 16, Vers 23, wer sich das bewusst mitnehmen will, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Die zweite Situation, in die ich euch hineinnehmen möchte, hat mit einem Erlebnis zu tun, was ich vor einigen Wochen in München hatte. Ich war als Referent eingeladen auf so einer, ist ja heute alles im Marketing, ist ja das größte Stichwort Nachhaltigkeit und Werterhalt. Und auf irgendeiner bescheuerten Tagung war ich eingeladen und sollte einen Vortrag über werterhaltende Pflege halten. Habe ich auch gemacht, aber eigentlich war das Schönste an dieser ganzen Tagung, dass die Referenten wurden nämlich nicht bezahlt, sondern man schenkte ihnen zum Schluss ein besonderes Event. Und das fand ich cool. Bitte mal die nächste Folie. Kennt ihr das? Bodyfly. In der Jochen-Schweizer Arena in München. Bodyflying ist schon ein wirklich cooles Erlebnis, kann ich euch sagen. Da geht richtig was. Man muss sich das vorstellen wie eine ganz große Glassäule. Davor ist eine Tür. Nach unten geht es ungefähr 12 Meter in die Tiefe. Nach oben geht es gefühlt vielleicht 20 Meter in die Höhe. Ich weiß es nicht genau. Aber das Ganze unten und oben ist getrennt durch ein Gitter, auf dem man stehen kann. Das könnt ihr da ganz gut sehen. Und man bekommt eben auch Hilfestellung. Also man ist jetzt nicht so, als dass man sich da mal eben reinfallen lässt und denkt, ja, fliegen ist schöner. Also da muss man schon ein bisschen eine Einweisung bekommen. Man muss Mut mitbringen, sich nämlich in diesen Tunnel fallen zu lassen. Aber man bekommt einen unglaublichen Auftrieb und wenn man dann diese Spielregeln einigermaßen einhält, dann kann man wirklich fliegen. Ich hatte zum Beispiel eine lustige Erfahrung damit, vor mir ist einer geflogen, der irgendwie 100 Kilo wog und danach hatten die irgendwie, die können natürlich die Windgeschwindigkeit regeln, rauf und runter. Und danach warf man mich da rein mit 70 Kilo, ging ich natürlich erstmal schön ab. War auch schön. Ja, also man muss da schon lernen, Körperspannung und alles, das muss man schon wirklich ein bisschen Regeln einhalten. Aber in Verbindung mit dem heutigen Thema wurde ich stark daran erinnert, dass das, was ich da erlebt habe, ganz viel mit dem praktischen Erleben des Heiligen Geistes in der Gemeinde vergleichbar ist. Diese Dynamik, die entsteht, wenn man sich an die Ratschläge und Regeln hält, aber auch was eben passiert, wenn wir es nicht tun. In keinem Verein dieser Welt können wir das erleben, was wir als Gemeinschaft und Gemeinde erleben können. Nirgendwo besser können wir Dynamik des Heiligen Geistes erleben als in der Gemeinde. Das Traurige daran ist, dass wir uns dessen so wenig bewusst sind. Und noch trauriger ist, das hat Gunther soeben auch schon erwähnt, dass der Gegenspieler Gottes sich genau das zu nutzen macht. Denn er, der Gegenspieler Gottes, will nämlich genau das nicht, dass dieser große Gedanke Gottes, Gemeinde Jesu auf Erden, gelebt wird. Jesus sagt einmal, der Geist weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Das heißt, wir können den Geist zwar nicht fassen, aber wir können sein Brausen hören.
Wir können ihn erleben, hören, fühlen, wie er wirkt, den Heiligen Geist erkennen wir an seinem Wirken und an seinen Wirkungen. Man erkennt ihn, wie Paulus in Galater 5 schreibt, an seinen Früchten, die er schenkt. Und ich habe mich bewusst beschränkt, jetzt nur mal auf die Früchte, die auf Beziehungsebene sind. Da wird ja auch von Unmoral und von Trunkenheit und von viel Fressen und sonst was berichtet. Aber ich habe mich mal nur auf diese Beziehungsebene beschränkt. Und da ist es schon interessant. Ohne den Heiligen Geist heißt es Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid. Mit dem Heiligen Geist heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme. Und Susanne und ich, wir sind ja noch nicht so lange hier, aber wir wissen ja auch, dass wir als Gemeinde, auch wenn wir nicht da sind, sage ich trotzdem mal wir, zu dir Zeit noch nicht da waren, auch durch vielleicht bewegte und unruhige Zeiten gegangen seid. Aber glaubt es mir, ich bin da wirklich manchmal, egal mit wem ich rede, ob das jetzt aus den Herkunftsgeschichten kommt, wo ich groß geworden bin, oder ob das in der CGW in Wuppertal ist oder wo auch immer man mit Menschen ins Gespräch kommt. Ich glaube, dass wir unbedingt als Gemeinden darauf achten müssen. Weil ich glaube, das ist unsere Chance, wirklich zu zeigen, wer der Heilige Geist praktisch ist. Weil dieses Zusammenleben unter diesen Vorzeichen oder unter diesen Prägungen von Liebe, von Freude, von Frieden, von Geduld, von Freundlichkeit, Güte, Treue und Rücksichtnahme kann nirgendwo besser praktiziert werden als in der Gemeinde. Und ich glaube, dass wir da ein mächtiges Zeugnis mit sein könnten. Und ich habe oft den Eindruck, dass genau darin auch dieses Bemühen Satans besteht, das einer Gemeinde zu nehmen. Wir sind uns dessen manchmal zu wenig bewusst. Ich glaube es bestimmt, dass es genau das ist. Weil eins kann er nicht, was diese Folie zu ihm gezeigt hat mit dem Gitter, ist, das war für mich so, als ich da drin stand, habe ich gedacht, was ist das gut, dass es Auftrieb gibt, aber wenn du runterfällst, fällst du nicht tiefer als das Gitter. Nicht in diesen Schacht 12 Meter tief. Stellt euch mal vor, wo ich dann nach oben geschossen worden bin, ich wäre da unten gelandet. Da hätte ich aber, glaube ich, ein bisschen Panik bekommen. Aber das ist genau das. Aber wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben, immer nur an diesem Gitter darum zu fliegen. Das nämlich, kann ich euch sagen, das ist grottenlangweilig. Immer, wenn du das nämlich nicht schaffst, also meine ersten Flugminuten, es sind immer 2 Minuten länger, kannst du das gar nicht von der Spannung her, da habe ich gedacht, ach ja, so doll ist das aber jetzt auch nicht, da immer da unten an diesem Gitter da rumzukräuchen und dann ist da dieser Typ, der dann immer sagt, ja, mach doch mal und so, also das ist nicht schön. Aber wenn man es ein bisschen verstanden hat, wie diese Dynamik funktioniert und wie die Körperspannung sein muss und wie die Regeln sind, kannst du fliegen. Und ich glaube, dass wir da eine Riesenchance auch als Gemeinde haben, das zu erleben. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen, für manche vielleicht ein bisschen zu bildhaft jetzt gesprochen, aber nehmt es mir ab, ich meine es wirklich sehr aufrichtig und sehr ernst, weil ich glaube, dass dadurch am meisten in dieser Welt und auch in unserem Zeugnis nach außen kaputt gemacht wird, dass die Leute merken, die sind ja doch nicht anders. Ist auch genau, kann ich auch in den Taubenzüchterverein gehen oder in Briefmarken oder was weiß ich. Sondern wir haben eine sensationelle Chance, mit diesen Früchten des Geistes zu arbeiten und die selber zu genießen, was uns gut tut, aber sie auch anderen zukommen zu lassen in der Gemeinde. So, ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt, der mir nochmal groß geworden ist, ist in Verbindung mit Heiliger Geist und Gemeinde. In der eigentlichen Pfingstgeschichte, in Apostelgeschichte 2, die ich gefühlt, wie oft schon gehört und gelesen habe. Und trotzdem habe ich noch mal eine Entdeckung gemacht, die hat mich irgendwie mitgenommen. Die wollte ich euch zumindest noch kurz sagen. Da steht in Kapitel 2, Vers 3, Apostelgeschichte 2, Vers 3, steht, gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Interessante Aussage, oder? Warum wird das so bewusst betont? Der Heilige Geist kommt nicht auf die Jünger im Kollektiv als anonyme Masse. Er sieht den Einzelnen, jeden Einzelnen in seiner Individualität und teilt ihm seine ganz spezielle Gnadengabe mit. Jeder hat sein eigenes Charisma, seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so und der andere so. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig im Gemeindeleben zu verstehen. Wir können nicht in diese Schubladen denken oder dieses Beurteilen, warum ist der immer so, wie er ist? Warum hampelt der immer rum bei der Predigt und der andere steht steif und sagt nichts? Sagt viel, aber irgendwie bewegt sich nicht. So, das ist individuell. Jeder, wie ihm Gott gegeben hat. Und ich möchte das auch noch mal ganz deutlich betonen mit zwei Sachen. Ich habe am Anfang darum gebeten, dass so bunte Zettel verteilt wurden. Könnt ihr die mal hochheben? Oh, hat doch recht gut funktioniert. Raum ist jetzt so ein bisschen zu dunkel, aber wenn ihr jetzt sehen könntet, was ich sehe, dann seht ihr, was ich eigentlich ausdrücken möchte. Ausdrücken möchte ich, dass jeder das gleiche Stück Papier in der Hand hält und doch in einer anderen Farbe. Oder manche haben auch die gleiche. Ich habe nicht 100 verschiedene Farben zu Hause gehabt. Ich muss da immer in die Bastelschatulle meiner Frau eingreifen, weil ihr seht ja schon, wie die Zettel geschnitten sind. Diese Gabe habe ich definitiv nicht, zu basteln und zu schneiden. Aber ich habe ja eine sehr bastelfreudige und kreative Frau. Ich möchte noch zum Schluss einen kurzen Abschnitt vorlesen, der das nochmal bestärkt. 1. Korinther 12, Vers 5 bis 11. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott, der alles in allen bewirkt. Jedem aber wird eine Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln. Dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen. Einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenreden, einem anderen schließlich die Gabe zu deuten, aber alles in ein und demselben Geist. Letzter Vers. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Vielleicht machst du die letzte Folie nochmal, vielleicht so als, das sind vielleicht, wer jetzt nicht auf die Predigt klargekommen ist, könnte sich diese drei Punkte zumindest nochmal durchlesen. Das ist jedenfalls so vom Kern her, was ich sagen möchte, dass der Heilige Geist wirkt ganz persönlich in meinem Leben als Berater, als Tröster, als Sachwalter, als Anwalt. Der Heilige Geist wirkt in uns Früchte, die wir besonders in der Gemeinde leben und erleben können. Und das alles bewirkt ein und derselben Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Amen.